Und generell glaube ich, könnte man so in Sachen Parallelisierung an JavaScript-Features noch was rausreißen. Weil da gibt's ja nichts Eingebautes. Sobald du mit dem Shared Array Buffer irgendwas machen willst, musst du dir irgendwie selber eine Mutex-Klasse zusammen copy-pasten. Da kannst du jetzt sagen, genau dafür hast du halt eben ChatGPT. Aber warum gibt's das nicht als Standard? Was halt irgendwie nativ spricht und irgendwie einfach macht oder so. Dieses ganze Rumgehampel auf der Ebene ist halt immer so anstrengend.
Klar, du kannst ein SVG auch barrierefrei da reintackern, aber sag mal, Bulletproof ist halt am Ende immer noch das einfach als Wort da drin stehen zu haben.
Ja, oder du gehst halt wie ich hin und fakest einfach alles komplett.
Oder so. Oder so. Ja, fake it until you make it.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audio-Producerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 670. Wir sind heute zu zweit, nur aus dem Team. Diesmal der Peter. Hallöchen.
Moin, moin.
Und ich bin der Shep. Und der Peter und ich, wir haben ein wenig in unserem Community-Slack hin und her geslackt, weil wir da immer mal wieder was gefunden hatten aus dem Safari oder dem WebKit-Blog, was wir halt so an Blogpost reingeworfen haben. Und wenn sich da genug sammelt, dann machen Peter und ich irgendwie, landen wir dann immer hier im Working Draft und bequatschen so die Dinge, die so neu dazugekommen sind im WebKit. Das haben wir früher für Chrome oft gemacht, aber irgendwie ist bei Chrome sind die, ich glaube, die Inkremente sind immer so klein, dass das irgendwie so bei den neuen Releases einfach das nicht mehr so spannend ist, oder? Also im Grunde könnten wir das da ja auch machen, machen wir aber nicht mehr.
Ja, ich habe immer auch das Gefühl, dass die bei Chrome ja tendenziell weiter vorne sind und die teilweise ja auch sehr originelle Use Cases bedienen. Die Sachen, die wir jetzt hier in Safari auf der Liste haben, sind ja entweder Sachen, die jetzt nachgerüstet wurden, die alle anderen schon können. Also wird es jetzt relevant, weil man damit dann irgendwie alle Browser bespaßen kann. Also für mich hat das irgendwie immer irgendwie mehr Realitätskontakt. Chrome irgendwie so, okay, du kannst jetzt irgendwie mit diesem bizarren Protokoll mit Servern reden, die du eh nicht hast und KI betreiben, für die du die Rechenpower nicht hast und hast du nicht gesehen. Mhm. Und Safari ist hier, jetzt kannst du Text schöner machen. Das interessiert mich irgendwie mehr.
Ja. Ja, das ist, ich finde, genau, da reden wir auch gleich drüber, über die Textsachen. Genau, ja, in Typografie steckt irgendwie dann doch relativ viel Designkraft, sage ich jetzt mal, ne? Oder Ausdrucksmöglichkeit.
Ja, und hier so Google I.O. war ja letztens, ne, mit irgendwie Talks hier, da, dort. Ist ja letztlich alles irgendwie benutzt, dieses oder jenes Produkt.
Und ja, also die war sehr schwach, was so den Webtrack angeht. Also ich glaube, das einzig spannende Feature war ja irgendwie, würde ich sagen, diese nativen CSS-Karussells. Problem dabei ist, man merkt halt vor der Google I.O. auch immer, wenn die irgendwas sozusagen rausknallen, weil sie es halt brauchen für die I.O., um was zu zeigen. Das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen. Und es gibt ja dieses Blogpost von der Sarah Sweden, hast du es gesehen? Zu der Accessibility der CSS-Karussells.
Das scrollte auf jeden Fall mehrfach an mir vorbei.
Genau, haben wir auch bei uns, glaube ich, müsste ich eigentlich in der Reading List, also in dem Subkanal, wo auch unsere WebKit-Posts immer landen. Genau, da habe ich es reingepostet am 10. Mai. Genau, so Fazit ist, dass das im Grunde so noch nicht klar geht, wie die das machen.
Ja. Das ist es halt bei Chrome immer so irgendwie. Entweder ist es halt irgendwie von fragwürdiger Relevanz, weil sehr spezieller Use Case, oder benutzt unser Produkt und ist halt irgendwie unausgegoren. Und der ganze Safari-Kram ist halt teilweise auch unausgegoren, aber irgendwie zumindest näher an meiner Realität dran, als jetzt irgendwie ChatGPT in der Konsole oder irgendwie sowas.
Ja. Ja, wobei man ja sagen muss, also, dass man das dann übernutzen kann, stimmt ja auch nicht immer, ne, weil Firefox ja leider immer so ein bisschen hinterherhinkt. Den sollte man aus Anstand ja mal nicht vergessen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde die Chrome-Sachen schon auch gut, aber irgendwie, also meine These ist einfach, dass das so viel Kleinkram ist, dass das irgendwie am Ende geht das unter. So, das ist meine These. Klar sind auch so komische, gerade jetzt momentan so irgendwelche AI-Sachen, die dann neu dazu kommen in den DevTools und Translation API und Language Detection API und Summarizer API, bla blub. Das interessiert mich jetzt auch noch nicht so. Ist halt cool, wenn du so einen Mastodon-Client schreibst oder Blue Sky oder so, wenn du dann quasi diesen Translate this Toot oder Skeet-Knopf selber bauen willst. Ja, dann kannst du das direkt auf dem Gerät machen. Aber genau, so bin dann eher an irgendwie CSS. Ja, JavaScript passiert ja auch meistens eher nur so Esoterisches noch, würde ich sagen. Ja, also du bist da so ein bisschen mehr drin. Temporal ist cool. Die Übersetzungskrempel finde ich auch gut.
Ja.
Aber sonst sind das ja so viele Details einfach nur, oder? Also JavaScript ist ja im Grunde gut, wie es ist, oder?
Ich überlege gerade mal, ich mache gerade mal hier so spaßeshalber meine Präsentation auf zum JavaScript-Upgrade, die ich zuletzt im Frühjahr gemacht habe und scrolle einfach mal so drüber, was ich da eigentlich so habe. Ja. Weil das ist natürlich auch so eine relative Neuerung. Ne? Die Zukunft ist ja schon da, nur nicht gleich verteilt. Den Spruch kennt man ja, trifft halt auf JavaScript auch zu. Aber du hast ja schon so Sachen wie zum Beispiel Import-Attribute. Das ist ja potenziell schon so relevant, weil das ja auch Interaktionen hat mit zum Beispiel CSS.
Ja.
Wenn es jetzt darum geht, irgendwie, du willst irgendwie ein CSS-Modul importieren oder ein new CSS-Stylesheet machen mit so constructible Stylesheets. Das ist ja halt irgendwie so teils DOM-Feature, teils wirklich Plattform-Feature, weil es ja auch eine Erweiterung von den Modul-Capabilities sind. Mit ja auch dann sehr spannenden Diskussionen, wie regelt man zum Beispiel sowas wie Add-Import, das ja damit prinzipbedingt inkompatibel ist. Ne?
Ja.
Das ist schon irgendwie spannend. Ne?
Ja, ja, das stimmt. Das ist schon cool. Ja, und was ich auch immer mag, ist irgendwie neue APIs. Diese werden ja auch immer mit JavaScript angesteuert. Also finde ich meistens auch immer gut. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Sprache selbst, die ist, also klar, kannst du immer noch hier und da ein bisschen was machen, aber die ist im Grunde, ist die gut, wie sie ist, oder?
Ich würde das nur bedingt sagen. Also ich habe da ja immer noch meinen ewigen, ich hätte gern vergleichbare Objekte oder objektartige Konstruktionen.
Mhm.
Das fehlt mir halt schon so ein bisschen.
Also du würdest gerne abgleichen zwischen zwei Objekten, ob die gleich sind oder was? Also von der Struktur, vom Shape oder was meinst du damit?
Ja, also ich will halt irgendwie sagen, ich habe halt irgendwie so ein Konstrukt wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Vektor, irgendwie drei Zahlen gedöns. Und die will ich als Key in meiner Map verwenden können.
Ja.
Das geht halt im Moment nur, wenn ich das stringifiziere.
Okay.
Das kostet halt auch und lauter so Sachen. Und naja, was halt tatsächlich auch so ist, dadurch, dass die Sprache halt eben schon ordentlich was an Features bekommen hat, ist es ja durchaus so, dass die Komplexität der einzelnen Teile untereinander halt auch etwas ist, was noch mehr herausgearbeitet werden könnte. Und das wäre ja theoretisch auch eine Art von Kommunikation, die so einem Browser-Vendor ganz gut zu Gesicht stünde.
Mhm.
Weil die könnten jetzt halt tatsächlich sowas sagen wie irgendwie bei Google I.O., wir hauen irgendwas Halbgares raus, aber im Prinzip könnte man auch irgendwie so die Google-Technik erfunden haben, um dieses und jenes Pattern irgendwie mal zu haben. Ne? Also ich finde halt so diese Artefakte, die sie produzieren, als zum Beispiel so ein Google Chrome Team, das muss ja nicht notwendigerweise ein Button im Browser sein. Also vielleicht muss es das nach der Business-Logik, die da haben. Aber ich meine, genauso gut könnten die halt irgendwie sagen, wir haben uns jetzt hier ein Pattern ausgedacht. Ne?
Du meinst, die hätten zum Beispiel Signals erfinden können.
Die hätten Signals erfinden können. Ne? Oder die hätten zum Beispiel damals, als React da rauskam, da ist ja React, die Software, ein kleiner Teil gewesen von dieser Idee des datengetriebenen UI-Designs. Ja. Also das primäre Artefakt, das sich aus der Entwicklung von der Facebook-Homepage ergeben hat, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Diese Idee dahinter und dieses Pattern, das sich sehr erfolgreich erwiesen hat.
Mhm.
Und sowas könnte man ja eigentlich auch publizieren. Ne? Stattdessen ist das dann so Lasen wie uns überlassen, im Schützengraben selber mal rauszufinden, okay, das funktioniert so nicht, wie kriegt man das denn hin? Ne?
Ja.
Ja.
Naja, aber vielleicht liegt das auch daran, dass die ja dann, okay, die hausintern, wenn die für hausintern bauen, ich meine, da ist ja dann sowas wie Angular dann dabei herausgekommen, das passiert ja schon.
Ja.
Aber die, ich ja, vermute, das ist ja, dass die ist Leute, ja die.
Software.
Im, genau, aber ich vermute, dass die Leute, die im Chrome-Team arbeiten, einfach dann zu wenig, also wenn du da frisch anfängst, dann hast du natürlich noch deine Praxiserfahrung, aber die verlierst du dann ja. Ne? Du hast ja dann nur noch irgendwelche Demos, die du baust, so das klassische DevRel-Problem. Wie kannst du dann noch irgendwie tief in der Materie bleiben, wenn du keine Real-World-Projekte umsetzt?
Da machst du halt ein bisschen Real-World-Projekt. Ich meine, wenn so ein Hank wie ich das halbwegs hinkriegt, dann sollte das ja jemand, der bei Google arbeitet, auch schaffen zu sagen, ich mache halbtags DevRel und halbtags, keine Ahnung, stecke ich in den Gedärmen von Chrome irgendwie drin, ne? Muss ja nicht mal C++-Programmierer sein, sondern einfach nur so, ich mache was im UI-Team, das die DevTools designt. So, das ist ja auch Web-Development. Ja. Und schon hast du so viel Realitätskontakt, dass das eigentlich überhaupt gar kein Problem sein muss. Das ist halt nur das Ding, wenn du halt wirklich glaubst, ich komme komplett damit aus, in meiner stillen Kammer vor mich hin zu philosophieren. Mhm. Aber das haut halt nicht hin. So, also Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind beim Drüberscrollen, die wir noch gebrauchen könnten. Decorators für Sachen, die nichts mit Klassen zu tun haben.
Mhm.
Wir könnten gebrauchen irgendwas so ähnlich wie diese Webstreams, aber halt als JavaScript-Sprachfeature, so Observable-Style. Mhm. Ne? Da gibt's ja auch Proposals, die müssten mal irgendwie kommen. Genau, meine Structs oder was wir da so haben, wäre halt mal irgendwie ganz nett. Und generell, glaube ich, könnte man so in Sachen Parallelisierung an JavaScript-Features noch, glaube ich, was rausreißen. Weil da gibt's ja nichts Eingebautes. Du hast halt so ein paar Sprachkonstrukte wie so Shared Array Buffers und ähnliches. Aber es fehlt da ja komplett an stützenden Elementen, mit denen du die benutzen kannst. Das ist ja im Prinzip so, keine Ahnung, hier hast du ein Rohr, jetzt mal den Rest deiner Kanalisation dahin. Ne?
Ja.
Dabei brauchst du da ja ganz, ganz viel noch weiteren Zeug und Tools, die damit arbeiten können. Irgendwie, weil sobald du mit dem Shared Array Buffer irgendwas machen willst, musst du dir irgendwie selber eine Mutex-Klasse zusammen copy-pasten. Da kannst du jetzt sagen, genau dafür hast du halt eben ChatGPT. Aber warum gibt's das nicht als Standard? Was halt irgendwie nativ spricht und irgendwie einfach macht oder so.
Mhm.
Dieses ganze Rumgehampel auf der Ebene ist halt immer so anstrengend. Da wäre echt noch viel zu machen. Ich könnte mir vorstellen, Post-Message in cool.
Mhm.
So, das ist im Moment einfach immer eine riesige Barbarei, sobald du irgendwas mehr machen möchtest als irgendwie Ping-Pong, musst du da dein eigenes Message-Protokoll oben drauf erfinden. Kann man das nicht auch irgendwie geil machen?
Okay. Naja, gut, die Sachen sind ja teilweise auch beim TC39, hängen die ja schon, oder gibt's die ja, ne?
Ja, so wie Observables zum Beispiel.
Ja. Ist halt die Frage, warum geht's da nicht weiter? Genau, implementieren müssen's ja die Browserhersteller irgendwie, weil es gibt ja im Grunde keine, oder gibt's irgendeine Engine, die nicht von einem der drei gebaut wird?
So wie JavaScript-Engines?
Ja.
Ja, reichlich, aber nicht von Leuten, die da was zu melden haben im Komitee. Jetzt so.
Mhm.
Aber JavaScript-Engines gibt's wie Sand am Meer.
Ja.
Die sind ja auch nicht kompliziert, sofern die halt nicht diesen ganzen Compiler-Infrastruktur-Fuba haben müssen.
Mhm.
Ja, es gibt ja sowas wie, Gott, wie heißt das Ding denn? Hab ich vergessen. Aber halt so ein Ding, das hat ja nicht mal irgendwie eine Garbage-Collection, sondern da schmeißt du halt ein kleines JavaScript-Programm rein, das wird evaluiert. Und vorher sagst du halt eben, so und so viel Memory bekommst du und wenn es halt schief geht, dann knallt's halt. Und je nachdem, was du vorhast, ist das ja völlig ausreichend. Für einen Browser eine schlechte Idee. Für, ich will meinen Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, per JavaScript so mein Programm zu skripten, so metamäßig.
Ja.
Wäre das ja völlig adäquat. Ne? Mhm. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich glaube, bei Observables zum Beispiel ist die Kiste eher, du hast halt sowas wie RxJS. Problem gelöst, installier dir halt mehrere Megabyte von einem sich ständig ändernden Software-Package und finde dich damit ab.
Ja.
Das kann man
ja,
so sehen.
Ja, der Leidensdruck halt ein bisschen geringer dann, ne?
Genau. Also, weil ich habe ja eine Zeit lang gedacht, irgendwie so Webstreams wären jetzt so observable quasi im Standard, weil das ist ja nicht nur, das ist zwar ein Browser-Feature, aber das ist ja auch in Node und Dino und hast du nicht gesehen, überall drin. Aber das ist so spezifisch für den Low-Level-Use-Case mit so Bits und Bytes optimiert, dass das für, ich baue damit mein User-Interface eigentlich nicht wirklich geeignet ist.
Mhm.
Also, das würde dem ganz gut zu Gesicht stehen, fände ich jetzt. Also da, also mir fällt da was an. Ich habe jetzt noch nicht mal über die Proposals drüber gescrollt. Das sind nur die Sachen, die mir im Frühjahr eingefallen waren.
Mhm.
Also da.
Vielleicht machst du das einfach mit dem Stefan das nächste Mal.
Zukünftige
mal richtig abnörden wieder.
Ja, der soll immer sagen, was aus Rust wir klauen sollten.
Ja. Ja, genau. Der ist ja sozusagen unser U-Boot in der Rust-Community. Der Maulwurf.
Ein rostiges U-Boot gleichsam.
Genau. Ja, cool. Na gut, aber wir haben hier kein JavaScript-Thema heute, glaube ich.
Nö, gut so.
Gibt's genug von, genau. Ich höre eure Folgen ja auch immer sehr gerne, auch wenn ich mit manchen Dingen nichts am Hut habe.
Ja, wir reden ja auch nicht wirklich über TypeScript meistens.
Nee, nicht mehr zumindest, genau. Am Anfang schon eher, aber da, genau, das scheint ja auch minder zu Ende entwickelt, oder?
Ja, glaubst du, bin ich halt so dezent anderer Meinung. Also immer, wenn ich meine Decorators anfasse oder keine Ahnung, sonst irgendwas machen möchte, was da irgendwie auch nur ein bisschen jenseits von so OOP-Gedöns ist, wird es halt echt kritisch, weil das ist halt zu Ende entwickelt, wenn es wirklich darum geht, das optimalste JavaScript, also die Teile von JavaScript, die für einen klassischen Enterprise-Entwickler interessant sind, adäquat zu beschreiben. Wenn du darüber hinausgehst, ist aus.
Mhm.
Also hier so, ganz klassisches Ding. Du hast irgendwie so eine Klasse und die hat eine asynchrone Initialisierungslogik.
Ne? Okay.
Also du gehst hin, machst new hast du nicht gesehen und das hat eine Methode foo, aber die foo darfst du erst aufrufen, wenn die asynchrone Initialisierungslogik, die im Zuge von new hast du nicht gesehen gestartet wurde, abgeschlossen ist. Mhm. Wie baust du das, Chap?
Keine Ahnung. Was weißt du nicht?
Naja, das Ding ist ja, du willst ja verhindern, dass die Leute foo aufrufen, bevor die Initialisierungslogik fertig ist.
Also Promise basiert wahrscheinlich.
Richtig, genau. Du willst irgendwo, dass die Leute awaiten können. So, wenn jetzt die Initialisierungslogik an sich das ist, worum es geht, dann ist das, was ja asynchron sein müsste, der Constructor selber. Ja. Der new hast du nicht gesehen. Wo du natürlich weißt, so, als alter Kämpfe, das ist ja gar kein Problem, weil Constructor-Funktionen in JavaScript sind ja bloß eine Konvention. Da steht halt new vor und die geben was zurück, aber das, was sie zurückgeben, muss ja nicht notwendigerweise die Instanz sein. Du kannst aus dem Constructor sagen, return ein promise auf die Instanz und es muss nicht die Instanz sein. Mhm. So, und dann ist halt ein super Pattern, aber dann kannst du schreiben, keine Ahnung, await new connection. Und dann kannst du halt das Objekt, das da zurückbekommt, halt auch erst benutzen, wenn du das awaited hast, weil es ja await vorgeschrieben.
Ja.
So, da musst du den Constructor für halt eben asynchron machen. Das kannst du jetzt nicht mit einem Async-Keyword machen, aber du kannst aus dem einfach return promise hast du nicht gesehen machen.
Ja.
Das kannst du TypeScript nicht beibiegen. Du kannst TypeScript nicht sagen, der Constructor dieser Klasse gibt nicht Instanzen zurück, sondern Promises auf Instanzen oder generell irgendwelche abgewandelten Typen.
Mhm.
So, weil das natürlich keinen Sinn macht in Java oder C#, aber Newsflash, das ist ja nicht Java oder C#.
Mhm.
Das macht voll viel Sinn, weil du ja teilweise auch APIs einfach behaupten willst, so qua Proxy zum Beispiel, so Magic Keys und Gedöns. Dazu musst du halt eben deine Instanzen dann halt in einen Promise, in einen Proxy rappen, aber der Typ, den die Instanz dann von sich behauptet, das ist halt einfach nur das, was in der Klasse steht und die ganzen Magic Keys, die du daran definiert hast, kannst du nicht einfach so dazu behaupten, obwohl das ja stimmt. Ne?
Ja.
Du kannst da auch nicht sagen, du implementierst irgendwie Interface so und so, dass halt ein Superset ist von der Klasse, weil dann motzt die Klasse, dass sie das Interface nicht korrekt implementiert.
Mhm.
Was sie aber tut, was aber TypeScript einfach da nicht glaubt. Und es gibt halt keinen Weg, dem das beizubiegen. Also nicht irgendwie, es gibt nur einen hässlichen Weg mit SNE oder so, es geht einfach nicht.
Aber ohne TypeScript zu arbeiten, ist für dich auch keine Option. Weil manchmal denke ich mir, wenn ihr dann so redet, also ihr habt ja Probleme, die ihr ohne TypeScript nicht hättet.
Nee.
Ihr löst also bestimmte Probleme und habt dafür neue Probleme. So, das ist der Klassiker einfach.
Ich suche mir das aus, je nachdem, was ich da antizipiere an Problemen.
Mhm.
Wenn ich antizipiere, dass ich da viele so Large-Scale Refactorings mache, wie hier so CodeMovie da, die Kernlibrary, die ist TypeScript, weil ich da halt hin und wieder wirklich, weil es so eine Lasagne aus ganz vielen Processing-Schichten ist und hin und wieder muss ich mal einer der unteren Schichten was drehen, da will ich ja gerne Type-Errors überall haben und ich benutze da drin praktisch keine Klassen oder ähnliches. So. Habe ich also kein Problem mit. So, CodeMovie Frontend ist halt ein Haufen Frontend-Gehacke mit Proxys und Templates aus Strings und Gedöns, reines JavaScript. Weil ich ja nicht bescheuert bin. Ja, das Problem ans Bein zu binden in der Situation.
Ja. Okay, naja, wenn ich euch über TypeScript sprechen höre, dann habe ich ja manchmal das Gefühl, das ist dann wirklich so eine Prinzipiensache, so das muss jetzt unbedingt eben in TypeScript reingedengelt werden.
Naja, TypeScript wäre halt ein besserer, wäre halt besser und wäre für mehr von meinen Projekten brauchbar, wenn es ein paar von diesen Sachen halt eben erlauben würde.
Mhm. Ja.
So, aber jetzt reden wir schon wieder über JavaScript und TypeScript, das wollten wir doch gar nicht.
Ja.
Na, am Ende haut uns hier Stefan noch aufs Dach, weil wir hier irgendwie in seinem Territorium wildern.
Ist uns so rausgerutscht. Genau, ja. Aber wir wollen über WebKit sprechen.
So.
Und womit wollen wir anfangen? Also vielleicht das Neueste, weil es halt relativ schnell gesagt ist, dass man jetzt, ich weiß gar nicht, ist das in der Produktivversion? Nee, wahrscheinlich Technology Preview, kann man jetzt auch Multipage Application View Transitions nutzen.
Jawohl.
Was auch sehr trivial ist. Hast du das schon gemacht?
Multipage View Transitions noch nicht. Also die normalen View Transitions, die einfach sind hier so, wie geht das irgendwie at View Transition und dann auch irgendeinen Wert auf Auto setzen? Einfach nur so für so den mit niedrigstem Aufwand was genau. hinkriegen, das habe ich halt überall eingebaut, aber den Rest noch nicht, weil Firefox ist mein Hauptbrowser und das ist halt so ein Problem. Ich würde halt in dem auf die Webseiten gucken und dann würde mir nicht auffallen, wenn es aufhört zu funktionieren, dann ist halt doof.
Ja, aber dann hast du ja Multi-Page-Application-View-Transitions dann doch, ne? Nicht Single-Page-Applications.
Ich habe dieses und jenes tatsächlich am Start.
Weil genau, also bei der Multi-Page muss man einfach diese Add-View-Transition, geschweifte Klammer auf, Navigation, Doppelpunkt, Auto, fertig.
Genau.
Das war's. Genau. Und die habe ich ja bisher noch nicht benutzt, obwohl es einfach eine einfache Sache ist, aber ich habe so das Gefühl, dass das die Leute auch irritieren könnte, gerade wenn du auf so einer Seite bist, wo du scrollst und du kommst ja dann bei der Navigation quasi nicht an der gleichen Scrollposition raus, sondern eben, wie das halt so ist, eben oben auf der nächsten Seite. Und irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an. Ich nutze dann eher die quasi die In-Page-View-Transitions ab und zu mal, wenn ich halt so Drag-and-Drop-Geschichten mache oder so und ich möchte, dass quasi dann die neu sortierten Elemente sich weich an ihre Position bewegen oder so, oder wenn man irgendwie so einen Filter setzt und andere Ergebnisse kommen und manche von den vorherigen noch da sind und manche nicht und dass die dann quasi einfach zu ihrer neuen Position dann weich sich rüber bewegen. Oder wenn ich irgendwelche Overlays öffne und ich möchte so einen Bezug zu dem Knopf herstellen, wo die herkommen, dann morph ich in Anführungszeichen den Knopf in dieses Overlay oder so.
Ja, genau.
Das mache ich dann schon eher.
Ja, es ist halt so ein klassischer Fall von, es ist halt auf eine gewisse Weise sehr einfach geworden und oder billig geworden, ohne viel Aufwand das einzubauen.
Mhm.
Und vor allen Dingen erspart es dir halt den kompletten Buy-in in irgendeinen Single-Page-Application. Ich muss jetzt alles durch dieses Animations-Frameworks durchschleifen. Sondern das kannst du halt hier und da reinstreuseln, wo du es haben willst.
Ja. Nee, das Konzept ist ja auch einfach clever. Also einfach aufgebaut und irgendwie gut. Natürlich auch wieder mit gewissen Grenzen, ist ja immer so, ne? Man freut sich über was, so, hey, cool, geil, oh. Das ist aber dann, das geht ja dann wiederum nicht damit. Sowas wie zwei View-Transitions quasi kurz hintereinander starten. Also wenn die erste noch nicht fertig ist, die zweite starten, dann bricht ja quasi die erste ab und geht ja direkt in den Endstate.
Ja.
Das ist natürlich, wenn man so Sachen macht, wie mit irgendwie Dinge sortieren sich um und Overlays öffnen sich. Man kann ja mit dem Interface quasi, sagen wir mal, in schneller Abfolge interagieren und gegebenenfalls mehrere dieser Transitions dann auslösen. Und dann bricht das so ein bisschen so in sich zusammen. Mhm. Ja, aber ich finde es als Tool trotzdem super, super Idee, super gemacht. Und mal gucken, wie man es einsetzt.
Ja, genau. Die Frage ist halt auch, wie oft kommst du wirklich in das Szenario rein, dass du die alle so wild mischen musst? Also, dass es wirklich notwendig ist.
Ja. Ja, ja, also nicht häufig, manchmal schon, dann ist halt so ein bisschen awkward.
Ja, die Frage ist halt immer, was ist dann die Alternative? Was machst du stattdessen?
Ja, du kannst halt irgendwie dann zu Fuß die Dinge machen. Also
sprich, du kannst halt massiven Aufwand betreiben.
Ja, wir hatten doch mal, das ist schon super lange her, das ist auch ein Paket von Rich Harris, dem Svelte-Macher. Wir hatten vor Jahren, haben wir das mal in den Show, in den Links drin, Ramjet heißt das. Dann würde man das eben damit umsetzen. Das macht dann quasi einen Klon von dem Ursprungsding und morpht es dann in das Neue. Das hat eigentlich auch gut funktioniert. Aber es ist halt schon wieder ein Paket und hat bestimmt auch irgendwelche Nachteile.
Letztes Update vor 9 Jahren.
Ja, das heißt ja nicht immer was, ne? Also manchmal ist es auch einfach zu Ende entwickelt. So.
Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein.
Wenn es gut läuft, was soll man dann noch machen, ne?
Ja. Ja, kann man natürlich machen, aber ist halt dann wieder irgendwie so ein JavaScript gefrickelt.
Ja.
Statt dass du in CSS einfach nicht sagen kannst, das hätte ich jetzt gerne von hier nach da und mach mal einfach so. Ne?
Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch noch so vor der Brust haben, mehrere Transitions zeitgleich laufen zu lassen, die nur einen bestimmten quasi Scope der Seite abdecken und quasi Platz lassen damit für noch parallele Transitions.
Ja.
Mal gucken.
Das ist halt so ein Ding, was man bestimmt gut einrüsten kann, wenn sich rausstellt, dass das gebraucht wird.
Mhm.
Und dass das in der Version 1.0 nicht drin ist, finde ich akzeptabel.
Ja, finde ich auch voll okay.
So. Genau. Aber Takeaway ist, man kann auf jeden Fall Add-View-Transition-Navigation-Auto einbauen, gucken, ob es gut aussieht und wenn ja, drin lassen und wenn nicht, dann tut man es halt wieder raus. Das sind 3 Zeilen, Da kann man im Zweifelsfall, das kann man mal machen.
Ja. Und vielleicht können wir auch direkt schon unsere HörerInnen mal fragen, also wenn ihr Lust habt, erzählt uns doch mal auf einem der Kontaktmöglichkeiten, wie ihr die View Transitions einsetzt, also im SBA-Kontext oder im MPA-Kontext und wie so eure Erfahrungen sind und ob ihr da vielleicht auch im SBA-Kontext nicht im in also weil ich benutze es ja da, ich benutze quasi die SBA-Variante, aber in der MPA.
Mhm.
Also wie ihr das macht und ob das gut funktioniert oder ob ihr die wieder rausbaut oder so. Fände ich, glaube ich, mal interessant. Genau, dann ist Safari ja traditionell immer stark mit so typografischen Geschichten. Die haben auch ein paar starke Leute, was das angeht, dort. Und genau, jetzt gibt's hier ein paar entsprechende Features neu. Eines ist, dass man Line-Height-Units nutzen kann. Das hat der Chrome ja auch schon eine ganze Weile. Da haben wir nichts drüber gemacht, aber der Chrome hat das schon. Kann man ja auch prima als Progressive Enhancement nehmen, indem man einfach quasi zwei Angaben untereinander macht und wenn Browser dann eben die zweite, die Line-Height-Unit verwendet, nicht versteht, dann nimmt er halt die davor stand. Genau, finde ich aber auch sehr praktisch. Also man kann ja zum Beispiel Input-Felder, die irgendwie die Höhe auf der Line-Height basiert, machen, anstatt irgendwelche anderen Verrenkungen oder so. Aber gibt's schon einige Use-Cases. Ist super, dass das gibt.
Also LH und RLH für die Root-Line-Height haben wir.
Mhm. Da wüsste ich allerdings jetzt nicht, warum ich das wollen würde. Aber es ist wahrscheinlich, ist halt schnell gemacht, das auch noch zu unterstützen.
Ja, keine Ahnung, vielleicht ist ja das so Teil deiner Grid-Definition oder irgendwie sowas.
Mhm.
Ja. Also mir fällt jetzt auch kein Use-Case ein so richtig, aber ich kann sagen, wenn man mal irgendwie wirklich damit befasst ist, die Dinger genauso zeilenhoch zu arrangieren, dann gehst du halt meistens so den anderen Weg, dass du halt sagst irgendwie, ich definiere hier jetzt so meine Zeilenhöhe und setze die Zeilenhöhe auf das, jetzt nicht eine relative Einheit, irgendwie 1.5 oder was man da normalerweise nimmt, sondern tatsächlich irgendwie einen exakt ausgerechneten Pixelwert, multipliziert mit dem, was man da eigentlich haben möchte, und dann geht das auch, wenn man es mit CSS-Variablen halt eben macht, weil das halt einfach nur so multipliziere n mit was auch immer da die Variable ist.
Ja.
Aber ist natürlich schöner, wenn man das halt alles nicht braucht. Wenn man einfach sagen kann, ich setze die Line-Height und dann erbe ich daraus halt die LH-Einheit ab. Das ist schon besser.
Ja. Dann haben wir...
Weißt du, wie das mit Browser-Support aussieht? Kann das der Firefox?
Also ich denke, das müsste Chrome und Safari aktuell sein. Ich glaube, Firefox ist da raus.
Okay, RLH, was sagt denn Can I Use... CSS API RLH Static Method. Was zum Henker ist das denn?
Im CSS?
CSS API, ja. Also jedenfalls die Unit können sie alle, inklusive Firefox.
Ah ja. Ja. Okay.
Aber was ist denn RLH? Ach, das ist in der hier CSS Typed OM.
Okay.
Dass du deine Zahl reingibst und der macht dir halt eben die Einheit hinten dran. Ein String.
Okay. Okay, das heißt also, jede Unit hat dann ihre eigene Methode sozusagen auf diesem CSS-Objekt.
Ja, genau. Und du kriegst auch keinen String raus, sondern ist tatsächlich CSS Unit Value. Also mit dem Wert als String und der Einheit, dass du halt eben nicht mit Strings rumhampeln musst, wie so ein Baba.
Ja.
Und den kannst du dann stringifizieren, dann kriegst du den String raus. Was halt eine super Sache ist, solange man halt im Browser unterwegs ist, weil du halt dein Skript irgendwie in Node ausführen möchtest, bist du angeschmiert.
Gibt's da kein quasi irgendwas, das das nachrüstet?
So. Klar, kannst du irgendwie dir hier, wie heißt das Zeug? JS-DOM und ähnliches reinziehen.
Aber können die das auch?
Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Aber ich meine, im Prinzip, ne? Also erstmal, kannst du nicht sowas machen, um den Browser serverseitig zu haben? Ja, kannst du schon. Ist halt A, riesiger Aufwand und B, wird's wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja. Was haben wir noch? Wir haben hier Margin Trim. Das ist auch schön. Ne? Da kann man bei einem Container sagen, dass der Margin von enthaltenen Elementen an allen vier Seiten oder an einer der Seiten oder an quasi in Block oder Inline Direction, dass das Margin sozusagen abgeschnitten werden soll. Also es gibt ja zum Beispiel sowas wie, du hast einen Parent-Container und du steckst da was mit Margin-Top rein und das führt dann dazu, dass der Parent-Container selbst dann auch abrückt nach unten, weil das Kind-Element mit einem Margin-Top sozusagen dafür sorgt, dass das alles wegrückt.
Genau.
Außer du durchbrichst das quasi, indem du irgendwie sowas wie ein Border oder ein Padding von mindestens einem Pixel draufsetzt, dann werden ja die Margins contained. Dann willst du sie aber vielleicht trotzdem abschneiden mit Margin Trim. Genau, und das kannst du eben machen. Da musst du auch nicht so Verrenkungen machen wie First Child und Last Child, weil das funktioniert ja dann zum Beispiel bei so Multicolumn-Zeugs nicht mehr.
Da du musst das vor allen Dingen erstmal verstehen, was da überhaupt vor sich geht.
Mhm.
Weil so aus der Perspektive der Nicht-Nerds ist das ja komplett unvorhersehbar, was Margin für einen Effekt hat.
Ja, total.
So, und das kann man damit mal normalisieren, kann man sich seinen eigenen Reset bauen und sagt, ich will, dass mein Margin nicht normalerweise so verhält und dann, in welchem Headspace man auch immer dann zu Hause ist, fühlt man sich dann besser aufgehoben. Das wäre halt echt eine super Sache. Wird den restlichen Browsern auch gut zu Gesicht stehen.
Ja. Ja, im Grunde kann man ja da sowas wie, also man kann ja auch sowas umsetzen, wie wofür man eigentlich dann Flex und Gap benutzt oder sowas. Ne?
Grid in meinem Fall. Immer sehr Grid, gerne genommen.
Genau. Bei Grid. Ja, genau. Bei Grid geht das ja auch. Richtig. Mhm. Genau, aber das unter Umständen ist das vielleicht, möchte man aus anderen Gründen das vielleicht nicht benutzen, weil die Flex-Items oder Grid-Items eigene Stacking-Kontexte aufmachen oder irgendwie so, ne? Das ist ja immer alles irgendwie mit bestimmten Nebeneffekten.
Ja, das ist halt das Ding. Und das macht's halt einfach durch diese Wechselwirkung so unglaublich unvorhersehbar für jemanden, der nicht permanent den kompletten Durchblick hat.
Mhm.
Also, Ja. Das ist echt so. Schwierig.
Ja,
also selbst ich denke mir manchmal, okay, warum machst du das jetzt so? Und dann habe ich irgendwie so eine vage Vorstellung davon. Und wenn ich einfach so sagen könnte, Margin Trim, das ist jetzt bitte schön meiner Erwartung entsprechend. Ja. Super. Hätte ich gerne jetzt sofort. Dankeschön.
Genau, Margin Trim, da sind die auch, ich glaube, da sind liegen die vorne. Aber da ich ja eben schon mal daneben lag, werde ich das jetzt mal direkt austesten.
Ja, ich habe auch gerade geschaut, Browser Support ist im Moment nur Safari.
Ja, ne?
Mhm. Genau, alle anderen haben so Sternchen, von wegen, ist irgendwie so in Arbeit oder zumindest zur Kenntnis genommen. Ja, aber da ist noch viel zu tun.
Mhm. Ja, ich glaube, dass es halt auch teilweise wirklich sehr von der darunterliegenden Engine abhängt, wie einfach bestimmte Features implementiert werden können. Also bei Chrome ging es ja auch erst richtig voran, als die ihre Rendering-NG-Engine endlich fertig hatten, wo die sozusagen alle Module nach und nach refactored haben und quasi wieder auf eine gute, saubere, von technischer Schuld befreiter Codebasis aufgestellt hatten.
Ja. Da sind dann doch ziemliche Unterschiede drunter. Also so mein persönliches Ding irgendwie CSS Custom Properties animieren geht halt im Firefox nicht, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Aber für die ist das halt ein riesiges Ding, was nicht funktioniert. Mhm. Und in Chrome einfach so, natürlich geht das.
Ja. Ja, genau. Die haben halt irgendwann eine Architekturentscheidung getroffen, als es das noch nicht gab. Und dann gibt's das und du kommst an mit deinen, und dann, das wird jetzt aber wirklich schwierig. Und es muss ja auch noch performant sein, ne? Also es muss ja nicht nur irgendwie gehen, sondern deine implizite Erwartung ist ja dann auch, dass es eben mindestens mit 30 bis 60 Frames pro Sekunde geupdatet werden kann.
Genau, was je nach Architektur möglicherweise der totale No-Brainer ist oder halt wirklich Arbeit erfordert.
Mhm. Ja. Genau, dann haben wir noch ein anderes typografisches Feature, nämlich dass TextWrap Pretty jetzt auch in Safari implementiert ist.
Jawohl.
Das Pendant zu TextWrap Balance, was ja für Überschriften eine gute Sache ist, wo man die Laufweite, so wenn eine Überschrift umbricht, wo man die dann über alle Zeilen hinweg vereinheitlichen kann, dass halt nicht die oberste Zeile den Gesamtplatz einnimmt und dann irgendwie in der zweiten Zeile nur noch ein Wort steht oder so. Bei TextWrap Pretty, das ist wiederum eher für Fließtext gedacht und da geht's halt um so Dinge wie, oder da geht's eigentlich in erster Linie darum, dass ganz zum Schluss auch nicht ein einzelnes Wort, also ein sozusagen ein, weiß nicht, ob es ein Orphan oder ein Widow ist, steht, sondern dass wenn sich das abzeichnet für den Browser, dass er dann sozusagen den Fließtext so mit Abständen anpasst, dass dann mindestens zwei Worte in der letzten Zeile stehen. Genau, und die Safari-Leute haben aber noch ein bisschen mehr gemacht. Die haben da richtig ihre typografischen Muskeln geflext und sind dann nochmal über das hinausgegangen, was die Chrome-Menschen gemacht haben, weil sie nämlich auch Dinge beheben wie den was sich irgendwie Rag nennt, also quasi diese Ausfransung am rechten Rand eines Paragraphen, dass das so ein bisschen weniger fransig ist. Dann auch, dass sie die Silbentrennung auch so ein bisschen mehr an die Leine nehmen, dass das Ganze dann visuell einfach ruhiger und schöner und ausgewogener aussieht. Und dann gibt's noch ein Ding, das nennt sich Typographic River, also dass, wenn die Worte irgendwie durch Zufall so stehen, dass die Leerzeichen zusammen sowas wie so ein Kanal ergeben oder so eine, also das ist natürlich Pech, aber auch das erkennen die und passen dann das Rendering an.
Ja, machen sie aber auf die langweilige Oldschool-Variante und nicht mit Machine Learning, was wir so in der Vorbesprechung hatten, ne?
Mhm, genau. Sollen wir das noch verlinken? Dieses ist ein kleines Video, eine kleine Präsentation.
Ja, das verlinken wir auf jeden Fall. Badness Zero sollte man sich gegeben haben, das ist angewandte Kunst.
Ja, echt eine coole Idee. Genau. Ja, finde ich super. Ich habe aber letztens, also Safari ist ja relativ stark in so, was so typografische Features angeht. Auch, ich glaube, dieses Initial Letter Ding, ich glaube, da waren die doch auch relativ weit vorne.
Mhm.
Aber ich habe jetzt was gefunden, wo die dann wiederum gegenüber Chrome und Firefox hart verkacken.
Oha.
Ja, ja. Und zwar habe ich mir mit OpenType.js eine Ligatur für eine Schrift gebaut, die immer, wenn man ein bestimmter Begriff, also sagen wir mal so quasi ein Produktname oder Markenname getippt wird im Fließtext, wird das ausgetauscht automatisch vom Fontrendering durch das Logo der Firma oder des Produkts.
Ah.
Genau, also man kennt das ja, dass man manchmal da so SVGs in den Fließtext reinpackt und so, aber das kann man so machen, ist halt schon so ein bisschen eklig und dann ist das SVG irgendwie nie richtig schön auf der Baseline oder ist in dem Browser auf der Baseline, im anderen nicht. Und genau, also das hat man nicht das Problem. Und natürlich, wenn man so User-Generated Content hat oder Redakteure, die jetzt technisch nicht so versiert sind, dann müssen die einfach nur das ganz normal reintippen und bupp, automatisch ist halt dann immer das Logo da drin.
Also wie funktioniert das genau? Das klingt interessant.
Naja, Ligaturen sind hier ein Begriff, denke ich mal, oder?
Ja, klar. Nee, ich meine jetzt so technisch auf der Skriptebene. Das ist ja eine
JavaScript-Kiste.
Was genau macht das Teil? Ändert das die Schriftarten?
Genau, also du kannst eine Schriftart laden mit OpenType.js. Und dann kannst du einfach eine weitere Glyph hinzufügen. Diese Glyph basiert dann auf einem SVG. Allerdings, genau, also es darf nicht zu komplex sein. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn du das so aufbaust, dass eben einfach nicht zu viele quasi Kurvenpunkte drin sind.
Ja.
Dann kann es auch nicht jede Pfadanweisung, also es gibt so verschiedene Bézier-Kurvenanweisungen und es kann eben, ich glaube, es gibt quadratisch und cubic und ich glaube, die quadratischen kann es nicht und die cubic kann es nur. Und okay. Es gibt Mittel, das umzurechnen. Also es wurde schon angedacht, in den Browser reinzubringen als Funktion, aber wurde noch nicht implementiert. Und da gibt es einen Polyfill dafür. Auf jeden Fall schmeißt du da deinen Pfad rein und heraus kommt dann eben ein Pfad, der dann von OpenType.js verstanden wird.
Okay,
das gut, ist die Vorbereitung. Und dann
machst das tatsächlich on the fly im Client mit JavaScript?
Ich mache das nicht im Client, ich mache das im Build-Prozess.
Okay, gut.
Genau. Oder ich habe einen Bildprozess dafür, weil ich könnte, die Alternative ist halt, dass du ein Font-Tool nimmst oder so und es damit quasi manuell in einer UI dann da reinfriemelst. So, das würde auch gehen. Aber dann, genau, doch, das würde auch gehen.
Ja.
Aber ich bin dann, also mir ist das dann lieber, das einmal in Code zu gießen und dann kann ich das auch schneller irgendwie abändern, wenn ich das mal möchte.
Ja klar, ich meine vor allen Dingen, wenn irgendwie hier Schriftart ist jetzt eine andere, weil
genau
Update, neues Alphabet ist da drin, bla bla bla.
Genau.
Ja, okay. Das ergibt Sinn.
Genau, habe ich ein bisschen rumgefummelt, bis das ging und geht jetzt, ist cool. Was jetzt passiert ist, also das merkt man bei so anderen Ligaturen nicht so schnell, aber der Safari, der, also für den ist quasi, wenn du das underlinest, dass dieses Wort, wenn du es verlinkst zum Beispiel, dann ist die Underline so groß wie das ursprüngliche Wort und nicht die Ligatur, wenn die breiter ist oder schmaler. Und
verstehe ich nicht, weil du
genau eigentlich
weil Ligaturen sind doch ganz normale Konstrukte, die einfach als Alternativglyphen in der Schrift stehen.
Genau.
So.
Mhm.
Und die können ja tatsächlich sehr unterschiedlich sein von den Buchstaben oder Zeichen, aus denen sie gebildet werden.
Genau.
Mhm. Und das reflektiert Safari einfach mal gar nicht.
Naja, zumindest in diesem Use Case. Ich müsste das nochmal testen mit irgendwie, also ich müsste das nochmal mit regulären Ligaturen testen.
Ja.
Aber in dem Fall, da verkackt das halt. Und also.
Ja, also es könnte ja irgendwie am SVG-Handling liegen, dass du, wenn du irgendwie so eine normale Ligatur als normalen Glyph da reinbaust.
Ja, aber ich glaube, der wandelt oder dieses SVG im Grunde nur in die gleichen Pfade um, die so Charakter dann in der.
Deshalb die Limitierung.
Ja, genau.
Auf die Kurven.
Ja.
Ja, okay.
Also es ist quasi nur ein Hilfsmittel von OpenType.js. Also ich bette da nicht wirklich SVGs ein oder so. Das geht ja theoretisch auch, meine ich. Da gibt es auch bestimmte Font-Formate, die das können.
Ja, ich hätte vor allen Dingen irgendwie gesagt, würde sich der Effekt nicht erzielen lassen, indem du, also ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Problem, weil sowas Ähnliches und sowas Ähnlichem kaue ich auch öfter mal rum. Aber jetzt so für den Use Case, wo das jetzt spezifisch eine Ligatur sein soll. Also sprich, Firmenname, Company soll ersetzt werden durch Logo.
Mhm.
Kann man nicht den String nehmen, wo der Firmenname drinsteht?
Ja.
Und dann machst du auf dem einen Replace und ersetzt Firmenname durch irgendwelche Codepunkte, die private use sind, und du hast eine zweite Font, die diese Codepunkte besetzt.
Ja, das kannst du leider nicht machen. Du kannst das ja nur für einzelne Charakter machen, aber eben nicht für eine Gruppe von, also für eine Reihe von Charaktern, die du vorab definierst.
Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, die Idee wäre dann ja, dass du in dieser zweiten Font unter Kontrolle hättest, wie breit diese ursprünglichen Buchstaben wären. Ne? Es ist ja sozusagen ein doppeltes Ding.
Ja.
Ne? Du schiebst sie ja einmal erstmal auf die andere Schriftart, damit du da kontrollierst, wie breit ist ein einzelner Glyph, und dann kannst du das ja so tunen, vielleicht, dass dein Komplett-Glyph auch dann da rauskommt, sodass es passt.
Ja, das könnte ich machen, aber es funktioniert halt wie gesagt nicht, weil du kannst eben beim Einbinden nur sagen, man kennt das ja so von dem kaufmännischen und diesem Ampersand, dass man dann sagt so, hey, wenn es um diesen Charakter an dem Codepoint geht, dann bitte nimm diese Schrift, weil da ist das so schön verschnörkelt. Aber du kannst halt nicht sagen, weiß ich nicht, wenn Peter Kröner Industries kommt, dann bitte. Ne? Du kannst dann sagen,
nee, du müsstest halt Peter Kröner Industries die Buchstaben ersetzen durch irgendwelche Dinge aus der Private Use Unicode. Dings. Du wolltest halt so ein String Replace Apparat.
Ja, okay. Ich verstehe, was du meinst, ja. Aber dann hättest du ja quasi, wenn da nicht Peter Kröner Industries steht, sondern einfach nur, weiß ich nicht, Pipapo, dann würde er ja für das P auch die andere Schrift nehmen, und dort sagst du ja, würdest du da quasi die.
Nee. Du würdest ja wenn jetzt irgendwo der String, wo Peter Kröner Industries und Pipapo vorkommt, wenn das so der Content ist, dann machst du ja einen Regex auf diesen ganzen Content und ersetzt wirklich nur die Zeichenkette Peter Kröner Industries.
Ach so.
Durch diese Codepunkte.
Ja, ich will doch keinen Regex. Ich will doch, dass der Browser das quasi in seiner quasi Rendering Layer macht. Das ist ja, Regex.
Nee, komm, das ist jetzt nicht so viel krimineller, als irgendwie ich wandle SVG in OpenType-Glyphen um und friemel das da rein. Das ist auch
kriminell. Funktioniert aber super in Chrome und in Firefox. Nur in Safari gibt's halt echt krasse Quirks, wie halt zum Beispiel das, oder wenn diese Glyphe wenn die als letztes kommt in einem Element und dann kommt danach ein Element, das quasi inline direkt da dran, quasi direkt in der Zeile danach käme, dann ragt quasi oder dann ragt die Glyphe in das nächste Element rein, weil der Browser eben die Länge des Wortes immer noch auf mit der kürzeren Variante berechnet und dann dieses nächste Element, das nachfolgt, an die Stelle kommt, wo ursprünglich die Schrift auch aufgehört hätte, aber die Glyphe ist halt länger und dann ragt die da rein.
Ja.
Und ich habe auch noch den Effekt.
Also ist das wirklich ein bestätigter Bug in Safari? Also hast du da ein Issue und alles dazu?
Ich habe da noch nichts zu gefunden. ChatGPT habe ich mal befragt, was er dazu weiß. Er war so, das ist ein bekannter Fehler von blabliblub.
Und stimmt das?
Hatte auch Links, die in den Bug-Tracker gingen, die aber meines Erachtens nicht diese Probleme beschrieben haben. Also genau, ich müsste da nochmal recherchieren. Aber in dem Fall habe ich mich dann eben anders beholfen und dann so ein nur für Safari per eigenem Safari-Selektor, da gibt's ja welche, dann eben quasi so ein Browser-Hack und was angepasst für den.
Was passt du denn da an, damit das funktioniert?
Naja, ich mache da einfach ein Margin rein für eben diese Konstellation, die ich da genannt habe. Also
okay.
Genau, ist dann, sagen wir mal, vielleicht nicht das robusteste, so. Kann ja bei irgendeiner Konstellation, die irgendwie leicht anders ist, schon wieder kaputt gehen. Aber ich hatte es jetzt auch nur an einer Stelle und dann habe ich es halt so gefixt da. Genau.
Ja, verstehe.
Und der andere.
Ich habe ja einen vergleichbaren Use Case hier beim Code Movie Editor. Okay. Meine Lösung ist, den Editor baust du da rein, setzt die Font so, wie der ganze Rest auch ist, und machst dann einfach den Editor auf transparent. Und renderst da halt einfach unter den transparenten Editor, also wo die Leute reintippen und alles, drunter das, was sie eigentlich sehen.
In eine Canvas oder was?
Nö, mit HTML-Elementen. Weil wenn du irgendwie so ein Code-Mirror oder sowas hast, dann kannst du da ja auch die Zeilenhöhe und die Schriftart und so alles setzen, wie das, was da drunter ist. Aber das, was da drunter ist, hast du dann unter deiner Kontrolle und dann hast du halt so Sachen wie, ich baue da halt solche grafischen Elemente rein, wie irgendwelche Logos oder Annotationen, Unterstreichungen oder so. Dann kannst du das halt einfach komplett selber rendern und die Leute glauben, sie würden was tippen und du kannst es auch so repräsentieren, von wegen als unterstrichener Text oder so, dass wenn das irgendwer auf irgendeine Weise wahrnehmen könnte, das auch überzeugend aussähe, aber du klaust im Prinzip nur die Bedienungselemente und die Interaktion und sagst, das machen wir alles unsichtbar und rendern darunter das, was eigentlich stattfindet.
Kennst du die CSS Highlight API? Oder doch, das war die, glaube ich, so heißt die.
Ich weiß nicht, ob ich die kenne.
Also Custom Highlight API, so.
Ja.
Die könnte dir auch gefallen. Da kannst du zwar nicht alles mitmachen, aber du kannst im Grunde Text nehmen und den nach bestimmten Regeln in so, sagen wir mal, Teilfragmente zerlegen oder damit irgendwie markieren. Und dann kannst dann zum Beispiel sowas machen wie eben, weiß nicht, wenn da const vorkommt, dann ist das ein Keyword. Dann sagst du, das ist jetzt ein Highlight des Typs Keyword und die kannst du dann stylen. Also da kannst du dann, also in Grenzen, wo kann man noch was? Es gibt ja so Sachen, zum Beispiel hier in Initial Letter und so, da hast du ja auch bestimmte Grenzen des Stylings. Du kannst Farbe ändern, du kannst, glaube ich, irgendwie unterstrichen machen oder sowas. Du kannst die Textgröße, glaube ich, ändern und so Boldness und sowas. Genau, und da kannst du, also der Vorteil gegenüber deiner Lösung wäre, dass du einmal so ein Regelset, glaube ich, definierst und dann eben einfach per CSS dann das Styling drauf anwendest. Aber wenn du Logos einfügen willst zum Beispiel, dann geht das nicht mehr.
Ja, genau. Und die Annotationen, also irgendwie das Zeug muss da drüber liegen über dem Text, das muss da drunter liegen, das muss ja auch alles kontrolliert werden. Plus natürlich CSS-API, also ist nett, aber läuft halt wieder nur im Browser. Kannst halt nicht gebrauchen für deinen Static Site Generator. Modulo gewaltiger Aufwand. Firefox auch nur nightly im Moment, aber okay, das gibt sich dann ja, wenn es schon mal da drin ist. Also ist auf jeden Fall schön für den normalen Syntax-Highlighter, der wirklich nur so Pattern-Matching macht und sagt, das muss rot, das muss grün, konst ist blau.
Ja.
Ah. ist okay.
Kann
ist
man halt machen.
Meilenweit von dem entfernt, was ich bräuchte, aber okay.
Ja.
Auf jeden Fall verlinkenswert.
Genau, der andere Quirk, den ich noch habe, ist, dass, und auch, also da habe ich auch ChatGPT befragt, der da ein paar Sachen gesagt, die ich mir vorstellen könnte, dass das stimmt, aber diese Ligatur funktioniert manchmal und manchmal nicht in Safari, in bestimmten Kontexten. Also ist nicht so,
ja.
Also, und man kann das irgendwie gar nicht, man kann jetzt nicht sagen, wenn der Text in einem Display-Flex-Container drin ist, dann, also ich glaube, Safari hat intern, geht ja irgendwelche Shortcuts, wo er manche Dinge eben, wo er dann an bestimmten Stellen eben findet, jetzt muss er irgendwie ein bisschen aufs Gas treten und lässt das mit den Ligaturen mal so ein bisschen, lässt da fünfe mal gerade sein. So interpretiere ich das. Genau, und dann klappt das eben irgendwie nicht.
Ja. Ja, also je mehr ich drüber nachdenke, also umso mehr würde ich als allererstes mal deine Schrift inspizieren. Nicht, dass du vielleicht was verkehrt machst, sondern vielleicht eher OpenType.js. Weil,
ja, das habe ich mit Wackermai von Lü, kannst du das ja machen.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ne? Das ist ja, weil, also je mehr ich drüber nachdenke, umso seltsamer kommt mir das vor, weil eigentlich ist ja irgendwie Ligatur, also gerade in so ausgewählten Sprachen, nimmst du irgendwie Arabisch oder so, ja die Standardsituation. Ja. Und wo ja dann auch das Delta zwischen einem hypothetischen Einzelrendering, das da halt de facto nicht stattfindet und halt wie das Wort eigentlich ausgeschrieben aussieht, das ist ja komplett anders. Mhm.
Ja, es kann sein, dass es gibt ja verschiedene Klassen von Ligaturen. Also du hast ja die sozusagen die R-League, die Liga und die D-League. Die R ist quasi required, die ist immer an und kann nicht ausgeschaltet werden. Da stecken zum Beispiel die arabischen Schriftzeichen drin. Und dann gibt's halt die Liga, die sind quasi standardmäßig an, aber du kannst sie abschalten. Da sind dann so Sachen wie F und T hintereinander oder zwei Fs, also dass die so verschliffen werden zu einem Glyph. Und dann gibt's noch die D, also genau, R ist required, D ist vergessen. Die sind aber standardmäßig aus und du kannst sie anschmeißen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sich dieses Logo eben nicht in die Required-Ligaturen reingeschmissen habe, sondern in die normalen.
Das könnte sein. Ansonsten habe ich jetzt hier gerade nochmal meinen Lieblingsartikel über Text-Rendering im Allgemeinen ausgegraben. Mhm. Der heißt einfach nur Text-Rendering Hates You. Ja. Ein Klassiker aus der fernen Vergangenheit von 2019. Mhm. Den verlinken wir mal auch. Und weil ich mich doch erinnerte, Punkt 6.1 Fonts can contain SVG.
Ja.
Also, warum ist dann SVG in eine normale Ligatur? Ach klar, weil du musst das ja irgendwie adressieren für die Transformation.
Ja, genau.
Stimmt ja. Okay.
Ja, genau. Ich kann nicht einfach SVGs reinmachen, weil genau, ich will ja.
Aber warum nicht? Das ist so halbgar. Wer hat sich das denn ausgedacht? Also ich hätte gern so eine Schriftart, die abwechselnd ein normaler Glyph ist und dann ein SVG. Normaler Glyph, SVG. Sowas muss doch gehen.
Also ich glaube, dass du das, also du kannst ja schon wahnsinnig viel machen. Ich weiß nicht, hast du mal einen Talk von der Ulrike Rausch gesehen?
Bestimmt. Der Name sagt mir was.
Also die macht so, das ist so eine Font-Designerin, Type-Designerin. Ich weiß es nicht. Eins von beiden ist auf jeden Fall falsch. Wann ist es ein Font und wann ein Type und so? Ich glaube, es ist ein Type. Und die hat Schriftarten ausgebracht, die alle mit Liebe irgendwas anfangen. Und so das Beste und Tollste, das alle Features nutzt, das sie gemacht hat, ist die Liebe Heide. Und das ist so eine handgeschriebene Schrift. Und da programmiert sie so Sachen rein, wie wenn zuvor schon dieser Buchstabe vorkam, dann nimm die andere Variante von den Buchstaben. Und die zählt quasi mit und hat von jedem Buchstaben, was weiß ich, wie viele Varianten und führt eben Buch, welcher schon benutzt wurde und nimmt dann einfach einen anderen, damit das eben dann nicht immer alles gleich aussieht.
Mhm.
Und ich denke, wenn man sowas programmieren kann, dann sollte man das, was du gerade gesagt hast, doch auch programmieren können. Oder?
finde ich schon. Oder man findet halt wirklich irgendwie raus und kann reproduzieren. Also ich meine, du hast ja im Prinzip den Case, um bei WebKit einen Bug aufzumachen. Ja, du hast es ja gebaut und du kannst sagen, in Firefox und in hier hast du nicht gesehen, sieht so aus. Nur bei euch ist es anders. Mhm. Und jetzt geht mal entweder Bugfix oder Erklärung, warum ihr recht habt und die nicht. Und dann gehst du halt zu den anderen.
Ja. Naja, nee, müsste ich nochmal machen. Hast du recht.
Aber die Schrift ist echt krass. Das ist Wahnsinn.
Ja, die ist super gut. Und die Ulrike Rausch ist auch mega und macht echt geile Talks und so. Also, sehr empfehlenswert.
Sehr schön. Sehr schön.
Genau. Und Safari macht das auch alles gut. Nur eben mein beknackter, super hedgiger Case ist halt so. Geht so.
Ist der wirklich so beknackt? Also du klickst irgendwie auf Mastodon rum und je nachdem, auf welchem Server du bist, haben die Leute alle irgendwie Custom Emoji oder irgendwie, keine Ahnung, ich arbeite jetzt hier bei Unternehmen, hast du nicht so, oder irgendwie bei Chrome, habe ich ein Chrome-Logo irgendwie in meinem Namen. Mhm. So, das ist ja nicht das Gleiche, aber das ist ja irgendwie artverwandt. Das ist jetzt nicht der absurdeste Use Case, finde ich jetzt.
Ja, naja, du könntest natürlich wirklich so Sachen machen, wie man das so in Slack kennt, ne? Doppelpunkt, Sonne, Doppelpunkt und dann ersetzt du das durch die Ligatur.
Ja.
Und das Coole ist natürlich auch, wenn Leute das markieren, kopieren und irgendwo einfügen, dann hast du das Wort halt da im Text auch drin. Oder aus Barrierefreiheitssicht ist es natürlich auch viel cooler, als da irgendwie, klar, du kannst ein SVG auch barrierefrei da reintackern, aber sag mal, Bulletproof ist halt am Ende immer noch das einfach als Wort da drin stehen zu haben. Ja.
Ja, oder du gehst halt wie ich hin und fakest einfach alles komplett.
Oder so. Oder so. Ja, fake it until you make it.
Ja, oder fake it einfach so, bis auf Weiteres. Until morale improves. Mhm.
Genau, so, was haben wir denn noch? Wir haben noch Farbgeschichten haben wir noch.
Ja, genau. Hier, erstmal fangen wir mit einem an, der mich sehr gefreut hat. Wir haben den Color Picker, den ganz normalen Input Type Color, aufgerüstet, so dass er jetzt im Prinzip alles kann, was CSS auch kann. Also Farben mit Alpha-Kanal, Wide Gamut und alles, was man halt eben so haben möchte. Der war ja bisher immer beschränkt auf RGB, Hexadezimal und sonst ging nichts. Und jetzt geht halt der ganze Rest auch noch. Und das ist super. Punkt.
Genau, so alle Farbräume und Transparenz, ne, sind die neuen Features. Und ich glaube, sehr viel mehr würde man sich ja wahrscheinlich gar nicht wünschen, oder? Weil, also ein neuer Farbraum liegt nicht an. Ja, doch, vielleicht. High Dynamic Range kommt ja noch. Also quasi nicht mehr Farben, sondern einfach mehr Helligkeit und mehr Dunkelheit.
Mhm.
Aber da vergehen bestimmt noch 3 Jahre, bis da was kommt, denke ich.
Und naja, und der Color Space ist ja konfigurierbar. Input Type Color, Color Space kannst du angeben als Attribut. Ja. Und da kann man da ja gegebenenfalls ein weiteres hinzufügen.
Ja.
Alpha ist ein Boolean, den du toggelst.
Ja.
Und woran es dann da wahrscheinlich fehlt, ist Support halt, also einerseits im Browser, die müssen das natürlich implementieren. Mhm. Aber natürlich ist es ja so, dass so muss ja dann delegiert werden an irgendeine Art von User Interface, was dann eins ist, das aus dem Browser kommt oder aus dem Betriebssystem kommt, eins von beidem. Ja. Und das muss da halt eben überall zur Verfügung stehen. Und ich weiß halt nicht, ob irgendwie so der räudigste Linux Desktop Manager irgendwie, ob die alle Support für sowas haben. Oder ob das dann nur funktionieren kann, wenn wirklich jeder Browser da seine eigene Implementierung von so einem Color Picker mitbringt.
Ja, das wahrscheinlich. Und dann musst du natürlich auch trotzdem noch gucken, ob das Betriebssystem erweiterte Farbräume überhaupt unterstützt oder das Display. Und
das Device.
Das Device,
das Device, genau. Ist ja auch wichtig.
Ja, das ist schon spannend.
Ja, und vor allen Dingen, Device ist halt auch so eine Kiste. Hast du irgendwie so ein Tablet mit irgendwie so mega Bildschirm und riesen Color Space und alles und kabelst da einfach den dämlichsten Röhrenfernseher aller Zeiten dran.
Mhm.
Und dann fragst du in JavaScript oder so, okay, was kann ich als Color Space?
Ja. Ja. Ja, und bei den HTML-Sachen ist ja auch immer so ein bisschen so wie mit diesem Input-Type-Checkbox und dann Switch-Attribut. In JavaScript oder in CSS, da kannst du halt dann irgendwie, kannst du Feature-Queries machen. Im HTML geht das nicht. Also du musst dann sagen, okay, ich roll erstmal mit Color Space, also oder ohne Color Space, obwohl, nee, genau, das ist ja optional. Das heißt also, wenn ein Browser Color Space nicht versteht, dann hast du halt den Standard-PK.
Ja. Und du kannst natürlich erst auch Feature testen in dem Sinn, dass du dir so ein Einzeiler JavaScript schreiben kannst.
Ja, genau, aber es so, du kommst nicht ohne aus, so. Ohne JavaScript meine ich.
Ja, gut. Ja. Ja, das ist richtig. Es sei denn, du machst halt eine Web-Component, irgendwie so Feature-Test dieses, jenes, if else.
Genau, so. Aber das ist ja auch JavaScript.
Ja, aber das merkst du ja nicht, wenn du HTML schreibst.
Ja, das stimmt.
Also HTML ist ja ein User-Interface, eine Developer-Experience.
Ja gut, das ist aber so.
Wenn du die halt anreichern kannst durch Web-Components, stört das ja keinen.
Ja, das stimmt. Genau. Das manchmal fällt mir das eben die Sache auf die Füße, dass HTML eben nicht sozusagen adaptiv ist, zumindest nicht so von Haus aus, kannst du natürlich irgendwie mit irgendwelchen Cloudflare-Workern das machen. Aber ich habe zum Beispiel auch manchmal Interfaces, die sind auf Desktop ein Dialog-Element und auf Mobile sind die ein Off-Canvas-Menü. Und das ist aber das gleiche HTML. So, wie soll ich das jetzt semantisch auszeichnen? So, ne? Also das eine ist vielleicht dann auch also ein richtiges Modal, wo man dann auf den Hintergrund nicht drauf kommt, das andere möglicherweise vielleicht nicht.
Ja.
kann man natürlich dann mit irgendwie Roll und Co. arbeiten, dass man dann irgendwie bei Match Media Matches dann draufsetzt oder wieder wegnimmt, aber ja.
Ich hab das gehabt mit der Navigation letztens. Ich will halt auf so breitem Bildschirm, auf dem Desktop, will ich das halt eben in der Sidebar haben. Und ich suche ja immer nach der billigstmöglichen Lösung, mit der ich so gerade eben durchkomme. Also dachte ich mir, das wäre doch eigentlich eine okaye User Experience, weil ich es auch bei anderen gesehen habe, dass du dieses Ding einfach nicht in der Seitenleiste hast, sondern über dem ganzen Content in einem Details-Element standardmäßig eingeklappt. Dann kannst du es ja auch auf Mobile gut, es sind genauso viele Klicks wie auf dem, mit dem Hamburger-Menü, aber du sparst dir halt eben Animieren, Interaktion, Barrierefreiheit, weil das ist ein Details-Element. Hirn aus, ab dafür funktioniert. Aber du kannst ja halt das Details-Element nicht sozusagen außer Funktion setzen, einfach nur, weil der Bildschirm breit ist.
Ja. Na, was ist denn, wenn du kannst du denn außer Funktion setzen, da meinst du quasi die Semantik, weil du könntest ja mit CSS zumindest irgendwie ein dauerhaftes Display-Block erzwingen, zumindest mit dem Details-Content-Pseudo-Element jetzt, das es neu gibt.
Details, Content, Pseudo-Element, dass es neu gibt. Okay, das ist mir jetzt wirklich neu.
Genau, du kannst ja jetzt, also es gibt ja jetzt, es wird ja an den Details oder quasi gerade viel gearbeitet. Und
geht nicht im Firefox. Das ist der Grund, warum ich das nicht nutzen kann. Ja, aber das wäre es halt eben. Das ist buchstäblich, was fehlt. Weil, ne, damit kann ich das Details-Element außer Funktion setzen, weil ich Details, Content auf sichtbar erzwingen kann und die Summary kann ich ja verstecken. So. Mhm. Dann ginge das, aber geht halt nicht.
Ich frage mich gerade, was ist denn, wenn du wenn du auf das Details-Element und das Summary-Element ein Display-Content setzen würdest? Was würde dann passieren?
Das hat nicht funktioniert.
Ja, schade.
Hatte ich auch probiert, war meine erste Idee. Ich habe das erst so konzipiert, weil ich dachte, das muss ja so gehen, offensichtlich, aber es hat halt aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert.
Das wäre eigentlich auch cooler, weil du das dann ja theoretisch, sollte es ja nicht mehr im Accessibility Tree drin sein und dann eben auch nicht dort auftauchen, mehr als Details-Element mit den ganzen entsprechenden Semantiken.
Genau, klick hier drauf.
Genau, das willst du ja dann auch nicht, ne? Weil diese Funktion willst du dann ja auf Desktop nicht haben.
Genau, auf Desktop ist es halt einfach ein NAV-Element mit einer URL drin. Hirn aus, ab dafür funktioniert. Ja, geht halt nicht.
Damn.
Was machst du stattdessen?
Ja, weiß ich nicht. Du.
Eine Navigation ist zweimal drin.
Oh nein, oh, ich hasse das. Ne?
Also ich finde das. Und das eine ist entweder sichtbar oder das andere ist sichtbar, je nachdem.
Das ist so, das möchte ich einfach nicht. Also das ist so, es ist oft wirklich die einfachste Lösung, aber ich möchte das einfach nicht.
Okay, aber was würdest du jetzt machen in meiner Situation? Weil ich bin damit auch ausgesprochen unzufrieden. Ja. Das sieht so dämlich aus. Sobald du in den Quelltext reinguckst, denkst du dir, welcher Vollhunk ist da am Werk? Aber was willst du machen?
Ja. Ja, kann ich dir jetzt spontan auch nicht sagen, wie ich es lösen würde. Also du
könntest Details nachbauen hier mit Aria und Gedöns, aber das ist auch bescheuert.
Naja, du könntest noch überlegen, ob du mit dem Popover arbeitest. Vielleicht.
Moment, also ich arbeite jetzt mit dem Popover, um das Ding, was in der Seitenleiste ist, vor den Content zu setzen. Und ich muss das ja irgendwie entdetailsifizieren.
Ja, oder nee, das was Details, das musst du dann natürlich wegnehmen.
Ja, okay. Details weg, Popover hin. Aber dann ist ja die Navigation über dem Content. sondern ich will ja schon, dass klappst das auf und dann kannst du entweder sagen, ich klicke jetzt weiter oder ich scroll einfach runter. Also weil der Details hat ja aufgeklappt eine Höhe und das hätte ja Popover in dem Sinne nicht.
Ja, aber nur, weil es quasi aus dem Rendering-Fluss genommen wird per Standard User Agent Styles, oder?
Also. Und das kann man dann auch übersetzen.
Das kann man ja dann overriden, genau.
Okay, jetzt müssen wir nur noch wirklich endgültig klären, ob die Aufgabe schiebt die Seitenleiste über die Hauptleiste schlimmer gelöst ist durch Duplikation oder durch Missbrauch von Popover. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja.
Also ich würde sagen, das ist so ein klassischer Fall, den wir auch wieder an unsere HörerInnen wegdelegieren sollten. Was denkt ihr dazu und wie würdet ihr das lösen? Und ich meine, das Problem hat man ja ständig.
Würden sagen, hier, es ist ganz einfach, du installierst diese React UI Library und dann hast du dann
Hamburger Menü bei allen anderen nicht.
Auch.
Unsere
natürlich, die sind voll hip. Die wissen, wie es läuft.
Okay.
Wir hier im Altenheim, wir reden darüber, wie wir HTML semantisch einsetzen. Also merkst du selber, ne?
Genau, falls jemand doch eine Meinung dazu hat, gerne bei uns, schreibt uns, wie ihr möchtet. Also freuen uns, wenn ihr im Slack auftaucht, aber wir lesen natürlich auch Mastodon und Blue Sky und Twitter lesen wir weniger, aber so die anderen Kanäle die findet ihr alle auf unserer Seite.
LinkedIn,
ja, genau, LinkedIn. Genau. So, was haben wir noch? Wir haben noch ein Farbdings, Bums. Wir haben nämlich noch Color Contrast, oder? Colors Contrast?
Jawohl.
Wie heißt das jetzt?
Contrast Color.
Contrast Color, so, ja. Gibt es ja schon so, das Konzept dieser CSS Color Funktion gibt es ja schon relativ lange. Und ich glaube, es gab auch schon diverse Prototypen, die so in Canaries und auch vielleicht in irgendwelchen Technical Previews implementiert waren, aber es dann nie in die Stable-Version geschafft haben, weil es Dissens noch gab, was den zugrunde liegenden, Berechnungsalgorithmus angeht. Vielleicht sagen wir noch mal kurz, was es macht. Also, oder die ursprüngliche Version, die hat so funktioniert, dass man, ich glaube, man konnte drei Parameter reingeben. Einmal quasi die Farbe, gegen die man kontrastieren wollte und dann zwei Vorschläge an den Browser, von denen er sich sozusagen die kontraststärkere aussuchen sollte, kontraststark zu der im ersten Parameter angegebenen. Ungefähr so ging das, glaube ich. Genau, dann konntest du sagen, irgendwie, gelb und dann das als nächstes, weiß und orange oder so. Oder sagen wir mal, das ist vielleicht doof, weil gelb, der funktioniert glaube ich nur schwarz drauf. Also sagen wir mal, das erste ist schwarz und das andere ist dunkelorange gewesen.
Ja.
Und dann hätte er eben das berechnet und gesagt so, hey, schwarz gibt den höheren Kontrast, da kommt jetzt schwarz zurück. Und dann konntest du hingehen und zum Beispiel bei Buttons eine Hintergrundfarbe definieren und den Textfarbe, da konntest du dann diese Funktion benutzen und dann hat der Browser automatisch quasi die richtige Farbe rausgesucht und idealerweise hast du die Hintergrundfarbe als Variable reingegeben oder als Custom Property. Genau, und das gibt's aber nicht, weil der zugrunde liegende Kontrastberechnungsalgorithmus, der den WCAG zugrunde liegt, ist halt so rein mathematischer und das haben wir ja bei RGB auch schon jetzt gelernt, dass wenn man zum Beispiel ein Rot in einer gewissen Helligkeit hat und man dreht das Hue-Rad auf, sagen wir mal, grün, dann hat das irgendwie komischerweise eine ganz andere Helligkeit, obwohl man der Helligkeit ja gar nichts geändert hat, wenn man HSL benutzt. Und der Grund dafür ist, also mathematisch ist das zwar wohl korrekt, aber unsere Augen sehen halt Farben einfach unterschiedlich. Also ein Rot sehen wir anders als ein Grün und ein Blau. Und darum kann man das nicht einfach mit so simpler Mathematik umrechnen, wenn man den gleichen Eindruck sozusagen erzeugen möchte, sondern man braucht dafür einen Algorithmus, der perzeptiv ist, so. Also wie eben OKLab und OKLCH auch solche Farbmodelle sind. Genau, und das brauchst du, da gibt's halt jetzt momentan Diskussionen, einen neuen Standard zu nutzen, der APCA heißt oder APCA.
Ach, okay. Wie ist der anders?
Nee, der arbeitet eben auch perzeptiv und nicht rein mathematisch.
Ach so, im Kontext jetzt von der WCAG.
Genau, ja.
Ah, ja.
Genau. Und da gibt's ich such die nochmal raus.
Aber warte.
Ja.
Warum nehmen die nicht den gleichen Kram, den wir jetzt in CSS haben?
Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass man daraus noch keinen quasi empfundenes Kontrast empfinden, also ableiten kann.
Okay, stimmt, weil der Okalab und Kram, der ist ja sozusagen Wortfindungsstörung.
Genau, also da geht's halt
empirisch. Empirisch wurde der ja ermittelt.
Ja, genau. Ich glaube, dass das hier auch empirisch ermittelt wurde, weil ich glaube, du kannst es ja gar nicht anders machen. Ne? Also.
Naja, du könntest irgendwie so nachträgliches Curve-Fitting oder so Krempel machen.
Ja.
Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus beidem gewesen.
Ja.
Genau, aber das, also es hat es noch nicht in den letzten WCAG, in die letzte WCAG 2.2, ist glaube ich aktuell geschafft, aber ist auf jeden Fall ein diskutiertes Thema und also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das auch irgendwann kommt, weil es einfach sinnig ist und deswegen die Implementierung von diesem Color, Contrast Color, die ist jetzt ein bisschen einfacher geraten, um sie erstmal so den Leuten, dass man sie nutzen kann. Also man hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit, zwei Farben mitzugeben, aus denen der Browser dann eben eine passende wählt, sondern der Browser wirft jetzt immer nur entweder weiß oder schwarz zurück als kontrastierende Farbe zu der, die man eben initial reingibt.
Mhm.
Und genau, die Argumentation ist eben, dass wenn die WCAG dann irgendwann auf APCA umsattelt, man wahrscheinlich, wenn man diesen Algorithmus unten drunter auswechselt, am wenigsten bestehende Use Cases dieser Funktion rückwirkend kaputt macht.
Ja, stimmt. Ja, das ist tatsächlich was man bedenken muss. Diese Wechselwirkung mit dem Barrierefreiheitskram. Ja. Hab ja festgestellt, man kriegt bei Lighthouse keinen Mecker über zu wenig Schriftkontrast, wenn man den Kontrast über den Umweg von CSS-Filtern runterdreht.
Mhm. Ja.
Das sieht er nämlich.
Nee, das sieht er nicht. Ja, das stimmt. Ja, es ist ja genauso, also unbefriedigend bei Text, der auf Hintergrundbildern steht.
Stimmt.
Und der Manuel Matusovic, den wir ja auch schon zu Gast hatten ein paar Mal, der hat ja mal jetzt ist bestimmt 3 Jahre her oder so, hatte der so einen Talk, wie man die, also eine möglichst barrierereiche Seite bauen kann, die alle Lighthouse-Tests besteht. Das ist auch ein ganz toller Talk gewesen. Da hat er, glaube ich, auch solche Tricks gemacht.
Ah ja. Ja, ich frage mich halt eben, ob der einfach Milliarden von DOM-Nodes erzeugt und in Shadow DOM geräumt hat, weil das sieht das Teil halt auch nicht. Das ist, was ich gemacht habe. Es war langsam, weil es halt eben alles kleinseitig in Webcomponents und Shadow DOM gerendert war, machst du halt Server-Side Rendering und plötzlich sieht das Ding die ganzen 1000 DOM-Nodes und zack geht der Score in den Keller. Mhm.
Genau, das ist der Talk hier. Also der Talk, das Blogpost zum Talk so.
Mhm.
Und ist doch schon aus 2019. Also.
Ja, ich finde, wir müssen uns zusammentun. Für den insgesamt besten Lighthouse-Score, weil dann kann er die Accessibility bearbeiten und vielleicht das CSS und ich mache halt die ganzen JavaScript-Tricks raus, um wirklich so langsam zu sein, wie nur irgendwie geht und 100% Performance-Score zu kriegen.
Ja, finde ich gut.
Dieses Tool ist wirklich ziemlich simpel gestrickt, sobald man mal anfängt, da reinzugucken.
Vielleicht sollten wir mal so ein Hackathon-Wochenende machen, wo das Ziel ist, sozusagen in allen 4 Bereichen 100 Punkte zu bekommen und gleichzeitig aber ganz schlimm zu machen unten drunter.
Ja, genau. Sowas müsste man halt haben. Ich meine, ich habe ja schon länger diese Quiz-Idee.
Mhm.
Mit so dem kontraintuitiven Developer-Herausforderung. Das ist sicherlich auch eine.
Mhm.
Also es gewinnt die Person, die binnen 3 Minuten den schlechtesten Lighthouse-Score produzieren kann. Go.
Das Problem ist, dass der ja bei 0 endet. Auf der Skala nach unten.
Das Ding ist, du hast aber auch nur 3 Minuten Zeit.
Ja, okay.
Du hast 3 Minuten Zeit und du spielst das über 3 Runden. Das heißt, du hast noch den spieltheoretischen Hintergrundprozess, dass du nicht im ersten Durchgang all deine Tricks rausholen willst, weil dann ja die Gegner sehen, was du machst und das ja mit ihren kombinieren können.
Ja, vielleicht sollten wir uns da einfach mal zu so einem Videocall treffen, das aufnehmen und auf YouTube werfen.
Ja, ja, genau, das erfordere ich ja schon immer. Oder hier auf einer Konferenz so als Abendprogramm.
Ja.
Man nimmt halt Leute, die halt einigermaßen fit sind.
Die musst du aber schon vorher casten. Also so auf der Konferenz spontan rekruten, das wird schwierig.
Nein. Du brauchst Clowns. Du brauchst professionelle Clowns, die halt schnell denken können und sich nicht zu schade sind, um sich da wirklich vor versammelter Mannschaft auf dem großen Bildschirm zum Obst zu machen. Und vielleicht dann in der Lage sind, auch noch einen Witz darüber zu erzählen. Das ist ja kein Wettlauf, sondern das ist ja kein Wettstreit, sondern eine Show.
Ja. Ja, also ich wäre dabei. Also
okay.
Ich würde wahrscheinlich aber trotzdem verkacken, übelst.
Das ist der Punkt. Solange die Show gut ist, ist das erfolgreich. Was haben wir noch? Ich war abgelenkt von meiner Gameshow. Ich musste gerade diese Idee mit dem schlechtesten Lighthouse-Score noch notieren.
Ja. Naja, ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen durch. Also was wir jetzt neu auch eingeführt haben und unterstützen, sind deklarative Webpush. Wer auf Webpush Bock hat, aber wem diese ganze Service-Worker-Geschichte irgendwie auf den Keks geht. Ich finde, Service-Worker sind ja auch so ein bisschen weird. Ich finde die auch manchmal ein bisschen hart zu debuggen und dann hängen die im System fest und kriegst sie nicht mehr raus und so eine Scheiße.
Genau. Ist halt wirklich Here Be Dragons. Das ist, das ist der Grillanzünder. Da muss man halt echt auf Zack sein.
Genau, also man kann schon echt coole Sachen damit machen. Ich habe vor allem auch viele coole Hacks damit gesehen. Also
dachte ich mir.
Aber so in der Praxis weiß ich gar nicht. Also ich nutze sie selten und wenn, dann sehe ich sie eigentlich auch wirklich nur für Push-Drifications im Einsatz.
Ja, ich nutze die halt immer nur dann, wenn ich sie halt mit sowas wie Workbox und ähnlichem automatisch generieren kann, einfach nur für mach die Webseite halt auch so, dass sie offline funktioniert, was ja für irgendwie Dokumentation oder so nett ist.
Ja, das geht mit Workbox echt super. Also wenn man Service Worker baut, dann sollte man auf jeden Fall Workbox nehmen.
Ja. Naja, also wenn man welche baut, die halt irgendwie so den Standard-Use-Case bedienen. Sobald man was Absurdes machen möchte, ist da dann wieder sehr viel Overhead drin, den man eigentlich nicht haben möchte.
Ja. Ja, und auch zum Performance, für Performance-Geschichten oder so, dass man sagt, so, keine Ahnung, ich kann irgendwelche Calls, APIs irgendwie darin cachen und beantworten, dann ist das irgendwie schneller. Das funktioniert dann, also später im laufenden Betrieb vielleicht, aber so beim Startup, finde ich, verlangsamen Service Worker irgendwie dann das Ganze nur, weil sie nochmal als Layer da drin hängen und hochgespinnt werden.
Ja gut, aber das kannst du im Prinzip beliebig spät machen, oder?
Ja. Ja, aber sie sind halt den Aufwand nicht wert. So. Für diese Dinge.
Selten. Ich meine, wenn es darum geht, schnell zu werden, ist die beste Lösung immer noch so leichtgewichtig zu sein, dass du einfach hinkriegst, mit den richtigen Headern ein schnelles Laden auch so herzustellen. Also einfach JavaScript-Diät, bevor du noch mehr JavaScript draufwirfst. Aber wenn man den Luxus nicht hat, dann Webbox, feine Sache. Manifest angeben, der generiert einem alles. Cache und Validation, bla bla bla. Hirn aus, ab dafür, funktioniert.
Ja.
Echt gut.
Genau, und wenn man das alles nicht will und eben nur auf Webpush aus ist, also vielleicht Publikationen, also man sollte ja Webpush so wenig nutzen wie möglich. Ich glaube, unter Safari geht ja Webpush sowieso nur, wenn man das als also quasi als Anwendung, als App installiert hat auf dem Startscreen. Sonst,
ich meine, das wäre
genau,
so,
finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich sinnvoll, das so zu machen. Genau. Da kann man eben jetzt hingehen und da gibt es einfach einen JavaScript-API, wo man sagen kann, so, hey, ich möchte gerne Webpushs abonnieren und dann muss man diese Webpushs dann von seinem Server an den Apple-Server schicken mit einer vorgegebenen JSON-Struktur und alles ist cool.
Ja. Bennett, eine habe ich noch. Sie haben Support für die D-Property jetzt in der CSS eingebaut. Das verlange ich ja schon ewig. Also D-SVG-Pfade angeben kann man per CSS dann definieren, macht einiges einfacher. Ja. Pfade sind doch animierbar, alles nett. Mhm. Sie haben es noch nicht public gemacht, weil Performance noch stinkt. Ja. Aber auch dieses, zumindest von mir heiß erwartete Feature, das in allen anderen Browsern seit Ewigkeiten drin ist, ist in WebKit drin. Muss halt nur noch flott werden.
Genau, es geht ja zurück auf diese Bemühungen, alle in SVG definierten Styling-Attribut, aber es ist ja bei SVG im Grunde fast alles
Es ist alles. Es ist alles bis auf das.
Ja, so wahrscheinlich nicht Viewbox oder XML-Namespace. Die vielleicht nicht, oder?
Ich würde bestreiten, dass das SVG-Attribute sind.
Okay.
Es sind Styling-Attribute. Das sind ja tatsächlich Verarbeitungshinweise für sozusagen den Einstiegspunkt. Also Viewbox vielleicht noch, aber das XML-NS-Ding ist sicherlich sozusagen XML, bevor es sich zu CSS runterspezialisiert.
Ja.
Zu SVG.
Genau, und das ist auf jeden Fall der langfristige Plan. Und wir haben ja schon vieles, also so Fill und Stroke und Stroke-Width und was weiß ich, was es noch gibt. Das ist ja alles schon in CSS gelandet. Und konsequenterweise müsste ja D dann auch darin landen. Und das scheint
ja, es also zu tun. Ja, das ist wirklich krass. Es wird wirklich komplett alles. Ich will einfach nur per CSS konfigurierbare SVG-Pfade angeben. Ich kann jeden Scheiß kontrollieren, alles bis auf D.
Mhm.
Alles. Das heißt, da bin ich jetzt dann tatsächlich zu gezwungen, um halt verschiedene Pfade zu supporten für so Unterstreichungen, ne, mit Welle oder gerade Linie oder so, muss ich tatsächlich dann ein SVG vorrätig halten mit so drei Dingern, die zur Auswahl stehen. Und dann mit irgendwelchen CSS-Hackereien halt eben switchen zwischen dem, dem und dem, das ist jetzt das Aktive. Wenn das einfach nur eine D-Property wäre, wo ich einen Pfad angeben kann, könnte man jeden Pfad haben, den man haben möchte. Und das wäre alles viel einfacher und ich könnte mir einen Haufen Hacks ersparen. Allein es ist halt langsam aus irgendwelchen Gründen, weil Architektur, wir hatten das ja schon.
Und könntest du, okay, ja, verstehe. Ja, du kannst ja auch mit so SVG und dann so dem Use arbeiten. Würde das helfen?
Also, da müsste ich jetzt mal gucken, was die Implementierung ist, die ich da am Start habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das mache. Es könnte sein. Es war auf jeden Fall ein mehrwöchiges Rumfriemeln, bis ich halt irgendwie aufgeben musste und mich dann für eine Lösung entscheiden musste, die dann die gewählte war.
Und es geht wahrscheinlich wieder um Code Movie, oder?
Ja, ich will ja die Unterstreichung da unter dem Text haben. Das soll ja SVG sein, weil es soll ja konfigurierbar sein und reproduzierbar sein, auch bei unterschiedlichen Browsern, die exakt gleiche Form haben. So, hier, da ist irgendwo dieses SVG-Krams. Was habe ich denn da? Scroll, scroll. Scroll, wo bist du denn? Wo bist du denn? Was ist das auch alles für ein unnötiger Scheiß? Warte mal, finde ich gerade nicht wieder. Einen Suchversuch mache ich noch eben. Genau, da. Ja, nee, das ist jetzt nicht mit Use, sondern doch Pattern. Das müsste ja mit Use sein. Anders geht's ja, glaube ich, nicht. Nee, doch, nee, ist nicht mit Use, weil ich will's ja nicht in SVGs wiederverwenden, sondern ich will ja tatsächlich, was genau mache ich hier eigentlich? Wie funktioniert das? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
Ich weiß ja nicht, was du da, genau, ich weiß auch nicht, was du da machst. Ich stelle mir nur vor, dass sehr viele SVGs irgendwo platzierst und dann eben, hast du ja gerade gesagt, dass du dann deine entsprechenden Pfade an- und ausschaltest oder so. Und ich hätte gedacht.
Nee, es funktioniert jetzt so. Pass auf, ich weiß es jetzt wieder. Du hast irgendwo so ein Stück Text, das soll so eine Unterstreichung aus SVGs haben. Ne? Und du sollst das per CSS steuern können, welche an und aus ist. Das heißt, ich rendere einfach pro Element, also pro Unterstreichung, drei SVGs. Und es ist nur das sichtbar, das gerade ankonfiguriert ist über so ein CSS-Toggle.
Okay, und du kannst aber nicht mit Border-Image arbeiten, wo du per Data-URI ein SVG hineinsteckst, dessen Pfad du vielleicht mit einer Custom-Property bestückst.
Pfad mit Custom-Property geht ja nicht, mangels Support in Safari.
Naja, aber du hättest dann quasi ein SVG, das du per quasi Data-URI in deine als Border-Image drin hast.
Ja.
Das heißt, du würdest dann.
Aber das wäre das Gleiche. Ich müsste ja trotzdem drei SVGs haben, damit ich per CSS zwischen den drei Varianten toggeln kann, ne? Und wenn es eine Data-URI ist, kann ich ja natürlich das SVG selber nicht stylen. Weil jetzt habe ich halt ein SVG mit gerader Linie und mit diesen zwei Kringeln.
Das kriegst du nicht, das stimmt. Also außer.
Und die kriegen halt einfach, so das ist dann übergeholfen, dass die Color, die Unterstreichung für den Error-Type ist halt dann rot dann werden die halt rot. Aber ich habe halt den Typ Wave aktiviert, also ist halt das Wavy SVG sichtbar und die beiden anderen sind unsichtbar. Oho. Mit einer Data-URI würde ja dieser CSS-Durchgriff nicht mehr klar.
Ja. Ja, okay.
Ne? Ist natürlich auch klarer Fall von völlig bescheuertem Overhead. Also, ne, wir waren ja vorhin schon dabei, ich habe jetzt zwei Navigationen, damit ich eine Navigation haben kann.
Das passt so in die gleiche
Rubrik. Drei SVGs, damit ich eine Unterstreichung haben kann, aber mir fällt halt nichts Besseres ein.
Ja, genau. Vielleicht nicht mehr lange. Jetzt müsste das noch irgendwie performant hinkriegen oder so und dann
Und dann kriege ich die ganze Lebenszeit weg, die ich da rein investiert habe. Kommt das dann wieder? Werde ich dann wieder jung und dynamisch?
Ach, wir verschwenden doch alle unsere Lebenszeit für bestimmte Dinge. Aber dafür bist du der Experte für animierte D-Properties in CSS. Möchtest du da mal CSS-Café nur über dieses eine Thema einen Talk halten?
Welches?
Animating the D-Property in CSS.
Da gibt's keinen Talk drüber. Da gibt's halt, funktioniert völlig problemlos, wenn der Browser das kann, und geht halt gar nicht, wenn Safari am Start ist.
Ja, ja. Es merkt aber keiner, weil es würde sich wahrscheinlich keiner anmelden für dieses sehr, sehr, sehr spitze Thema.
Ja, das ist richtig. Muss es denn mit dem CSS-Café ein CSS-Thema sein? Schon. Oder kann es auch einfach nur mit...
Das kann auch mit Kaffee was zu tun haben.
Okay. Ja, ich überlege halt einfach mal, ob ich die ganzen Learnings über einfach so String-Handling, die da drin vorkommen, was ja auch irgendwie so, ich will Buchstaben anzeigen, mal irgendwie zusammenkippen kann, weil da ist so viel absurder Blödsinn drin.
Klar, mach doch.
Also du würdest ja irgendwie meinen, irgendwie so, das ist alles Monospace, das ist total einfach. Aber ist es halt nicht. Weil du hast irgendwie Emoji und dann hast du irgendwelchen komischen East Asian Characters, die halt doppelt so breit sind, wenn du Monospace bist, wie halt irgendwie nix. So, wie findest du raus, welches ist? Ja, musst du halt wissen.
Ja.
Wie weißt du das? Du installierst diesen Regex da von NPM. Was ist der? Der ist mega langsam. Was machst du dann?
Ja, also ich würde mich für so einen Talk oder was auch immer oder Blogpost sehr interessieren.
Ja, machen wir mal bei Zeiten. Tales from the Astral Planes, irgendwie sowas.
Genau, und sonst, was so unsere Tales von heute angeht, die unsere Aufhänger waren, haben wir jetzt alle durch.
Genau.
Ist auf jeden Fall wieder viel Interessantes und Schönes passiert. Und genau, dann machen wir den Sack zu und warten einfach ein paar Monate ab und werden uns dann wieder zurückmelden. So wie ihr mit euren TypeScript-Folgen, wenn wir uns mit einem WebKit-Best-of vielleicht irgendwann wieder zurückmelden. Und ja, worum geht's nächste Woche? Signal Store und Angular ist das Thema. Da haben wir wieder einen Gast. Und ja, ganz andere Geschichte.
Dezent. Hey, das ist Working Draft. Du weißt nie, was kommt.
Ja. Genau, es wird immer wild gemischt. Genau, und danach geht's weiter mit CSS. Da, wenn alles nach Plan geht, dann ist der Adam Argyle bei uns zu Gast.
Ah ja, den haben wir ja frisch eingetütet.
Genau, da werden uns die Ohren bluten. Aber und gleichzeitig werden wir dabei grinsen bis über unsere beiden durchgebluteten Ohren.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja mehr so, ich habe jetzt mehr so irgendwie ein Regenbogen sprüht aus den beiden Gehörgängen raus.
Ja.
So stelle ich mir das vor. Jetzt nicht Blut, nicht so hier The Shining, sondern mehr so Einhorn-Style, weißt du?
Ja, okay, ja. Bin ich dabei. Finde ich gut. So wird's sein. Genau, jawohl. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie und gebt uns Sternchen und schreibt in einem Kommentar, dass sie gut war. Da freuen wir uns drüber. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und danke, Peter. Tschüss.
Danke dir, tschüssi.